Hey, ich bin Nils Paulini und in diesem Podcast teile ich mit dir Schlüssel und Perspektiven zur Kultivierung exzellenter Beziehungen und wir machen das auf der Basis von fernöstlicher Weisheit und moderner westlicher Wissenschaft und verschmilzen das zu einem Bewusstseinstraining, das dir ermöglicht, selbstbestimmt, frei und liebend zu leben.
Hallo, heute habe ich die Petra Bieler hier zu Gast bei mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Petra, du bist Diplompsychologin, arbeitest tiefenpsychologisch fundiert und machst auch systemische Paar- und Familientherapie und hast ja auch einen ganz spannenden buddhistischen Hintergrund mit kontemplativer Psychologie, buddhistischer Psychologie, Mindful Self-Compassion und bist selbst langjährig Meditierende und was ich auch ganz spannend fand, dass du auch Yoga- und Qigong-Erfahrung hast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir uns austauschen können über westliche Psychologie, buddhistischen Weg und moderne Gesellschaft.
Herzlich. Ja, schön. Schön, ich freue mich ja auch und bin sehr gespannt, wo wir landen.
Genau. Mich würde als erstes erstmal zum Einstieg interessieren, ist bestimmt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant. Was ist dein Weg? Wie bist du auf diesen Weg gekommen, diese Verbindung von westlicher Psychologie und buddhistischer Perspektive oder buddhistischem Weg?
Also ich würde mal sagen, zum Ende meines Studiums auf die Suche gemacht. Ich wusste noch überhaupt nicht, was Meditation ist, was Buddhismus ist. Und ich habe einfach irgendwas gesucht, um mich besser entspannen zu können, weil ich gemerkt habe, ich bin immer so wahnsinnig aufgewühlt und meinen Emotionen ausgesetzt und so leicht stressbar. Und ja, dann habe ich mir verschiedene Meditationszentren hier in München angeschaut und bin dann bei einem auch hängen geblieben. Und mich hat es immer wieder zum tibetischen Buddhismus getrieben, speziell auch zur Nyingma-Schule. Und ich habe aber auch andere Sachen mir angeschaut und ich bin eigentlich sehr, sehr integrativ unterwegs. Also ich finde auch, es gibt wahnsinnig tolle Zen-Lehrer, Lehrerinnen vor allem auch. Und dann habe ich eine buddhistisch-psychologische Ausbildung gefunden, das Karuna-Training.
Ja, das kenne ich noch.
Ja?
Ich habe es nicht gemacht, aber ich war mal bei so einem Vorbereitung für die Ausbildung, habe mich dann aber dagegen entschieden, aber deswegen ist mir es vertraut.
Ja. Also mir hat es unglaublich geholfen, nicht mehr diese Zweiteilung machen zu müssen aus meinem eigenen Weg, der immer tiefer wird, so und die Psychologin, die nur die westliche Schule praktiziert, sondern das hat mir irgendwie gezeigt, dass man das unglaublich gut zusammenführen kann. Und seitdem tue ich das.
Wundervoll. Das
eine unglaubliche Bereicherung gegenseitig, finde ich.
Ja.
Westliche und östliche Ansätze.
Ich bin ja auf dich aufmerksam und ich habe für mein Buch recherchiert und dann habe ich deinen spannenden Artikel gefunden über das Lebensrad Wachwerden in schwierigen Zeiten. Und was ich natürlich spannend fand, war erstmal, dass du die Zustände, die Daseinsbereiche auch als aktuelle geistige Zustände beschreibst und dann am Ende auch nochmal sagst, dass der Buddha auch ein Revolutionär war oder jemand war, der gegen bestehende Konventionen angegangen ist oder die zumindest in Frage gestellt hat. Und für wie wichtig erachtest du das auch, dass wir bestehende Konventionen, übernommene Muster oder erlernte Wahrnehmungs- und Gewohnheitsmuster auch in Frage stellen, um vielleicht unseren wahren Selbstausdruck zu finden oder Frieden zu finden oder was immer uns auf dem Weg auch motiviert, glücklicher, freier uns zu fühlen. Welche Bedeutung hat das für dich?
Eine Riesenbedeutung und gerade in der heutigen Zeit, also wir leben ja in einer wahnsinnigen Umbruchszeit, also viele Leute sind da sehr wackelig unterwegs, voller Ängste. Andere machen total die Augen zu und sagen, nee, das ist überhaupt nicht so. Wir kommen wieder zum selben zurück, wo wir mal waren. Ein anderer Weg ist wirklich zu schauen, okay, was bedeutet das, was jetzt alles passiert in unterschiedlichsten Bereichen? ich brauche es nicht aufzählen. Wir wissen alle, in welchen Bereichen im Moment Bedrohungen da sind, Krisen da sind. Und was es auch mit uns gemacht hat in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Und ich glaube, dass so ganz große Denker oder weise Menschen eigentlich immer keine Mainstreamer waren. Und also das ist bei Jesus so, das ist bei Buddha so, das ist bei Sokrates so gewesen, Platon, also wo man hinschaut. Da war immer eine Zeit, die sehr schwierig war und die Notwendigkeit, nach neuen Wegen und auch Bewusstseinswachstum zu suchen. Und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist heutzutage auch wichtig, dass wir uns irgendwie nicht am Alten festkrallen, sondern schauen, okay, wo geht es jetzt eigentlich hin mit der Menschheit und wohin wollen wir aufwachen?
Das bedeutet auch den Mut ja mitzubringen, sag mal, aus dem Massenbewusstsein oder aus dem, du hast es jetzt Mainstream genannt, herauszutreten und vielleicht für seine eigene Wahrnehmung oder sein eigenes Erleben einzustehen. Würdest du das auch so sehen?
Ja.
Und was glaubst du, oder was aus deiner Erfahrung mit den Menschen, wenn du arbeitest mit den Menschen, was ist hilfreich? Also was hilft dabei vielleicht auch, weil es ist ja auch etwas, dass man dann sich erstmal selbst in Frage stellen muss oder sagt, spinne ich jetzt? Bin ich jetzt irgendwie komisch, wenn das doch die vielen Menschen um mich herum anders sehen? Also was kann deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung vielleicht helfen, auch zu sagen, hey, auch wenn es da draußen ganz viele Strömungen gibt und das sozusagen erstmal die kollektive Meinung ist, trotzdem ist es wert, auch auf das eigene Innere oder die eigene innere Weisheit zu vertrauen. Was kann da vielleicht helfen oder was nimmst du wahr als hilfreich?
Was mir sehr hilft, und das steckt ja auch ein bisschen in diesem Artikel, den du auch gefunden hast, drin, aber auch in der, zum Beispiel in der Traumapsychologie, ist das Wissen, dass wir Menschen, wenn es eng wird, wenn wir in Unsicherheiten geraten, dass wir dann anders wahrnehmen und reagieren, als so im Ruhezustand, wenn es gerade recht komfortabel und überschaubar ist alles. Mhm. Ich finde auch die Gehirnpsychologie sehr spannend dazu. Also es ist einfach so, dass dann diese archaischeren Zentren des Gehirns mehr mitspielen und die kennen einfach auch nur primitivere Reaktionen. Also und das alles, was wir im Außen erleben, diese ganzen Spaltungstendenzen und gehöre ich jetzt zu der Gruppe oder zu der Gruppe und besser mal irgendwie auch beim Mainstream dabei sein, weil sonst wird mir gleich der Kopf abgehackt, wenn ich da mal was anderes äußere. Das ist halt einfach ein Überlebensmechanismus auch. Und ich kann das gut akzeptieren, dass wir Menschen so gebaut sind und gleichzeitig haben wir ja auch unsere differenzierteren Gehirnareale oder auch ein differenziertes Bewusstsein, das wir wieder einschalten können und das beobachten können, was da in uns geschieht, wo wir uns verengen, wo wir in irgendeine, ja, wo wir uns Pseudosicherheiten wieder schaffen wollen, weil wir so verunsichert sind.
Das bedeutet aber auch, dass wir so eine Art Training, ja, das wäre dann ja auch buddhistisches Training, also ich nenne das jetzt mal Metakognition oder so, haben, dass wir wirklich schon eine Position einnehmen können, dass wir uns auch wirklich als verunsichert erleben oder dass wir vielleicht uns darin auch beobachten können, zu sagen, hey, ja, das ist einfach eher gerade meine Komfortzone und damit fühle ich mich wohler, das so auszudrücken. Und ich glaube, ich habe das auch ja auf deiner Homepage oder in dem Artikel gelesen, dass du sagst, eigentlich eine meditative Grundausstattung ist gerade in solchen Zeiten, in denen wir jetzt leben, Voraussetzung oder eine besondere Ressource.
Ja, absolut, absolut. Also das ein bisschen geübt zu haben oder auch anzufangen zu üben, dem Geist und den Emotionen, also dem, was der Verstand da die ganze Zeit macht und den Emotionen und auch den Körperreaktionen zuzuschauen, Und dann auch Möglichkeiten zu finden, so dieser Grundfähigkeit, die wir alle haben, der Selbstregulation, wenn wir unser System machen lassen. Das ist ja das, was in der Meditation sehr oft stattfindet. Zu vertrauen ist gerade eine wahnsinnige Ressource. Also mir ging es selber so, als so diese Pandemiezeit losging, habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt irgendwie alles so ein bisschen so Schwimmkurs, dieses ganze Geistestraining, und jetzt gilt es, im offenen Meer zu schwimmen.
Stimmt, ja. Ja, ich habe das auch als sehr herausfordernd empfunden, im Sinne von, jetzt kannst du überprüfen, wie gut ist deine Praxis, ja. Also wie stabil ist das? Und du, was ich ganz spannend fand, das entspricht auch sehr meiner Wahrnehmung, aber vielleicht magst du dazu auch noch zwei, drei Sätze sagen. Du sagst, in unserer Kultur haben wir auch gelernt, uns als getrennt zu erleben. Und das war jetzt auch, als die Pandemie losging, war das eine der ersten Tendenzen, wo ich für mich diese Praxis überprüfen konnte, dass ich gedacht habe, okay, das machst du nicht mit, diese Trennungs- oder Spaltungsmuster sagen, das sind die Guten, das sind die Schlechten, oder das ist die richtige Meinung, das ist die falsche Meinung, oder so soll man es machen und so soll man es auf keinen Fall machen. Ja. Und wo würdest du sagen, wo beginnt das, dass wir anfangen, weil wenn du sagst, es ist etwas Erlerntes, und ich nehme das auch so wahr, aber wo beginnt das und wo können wir vielleicht dann auch, wenn wir das erkennen, sagen, okay, ich kann das auch rekonditionieren oder ich kann das auch umlernen, dass ich mich nicht so stark als getrennt erlebe, oder beziehungsweise dann auch so stark in Trennung gehe?
Also wir sind ja in unserer Kultur da sehr, sehr vorgeprägt. Also das muss man natürlich erstmal erkennen und auch erkennen, dass es da auch zum Beispiel andere Kulturen gibt, die viel, die nicht so individualistisch sind und nicht so drauf aus, nur den eigenen Komfort zu maximieren. Das ist auch unser Wirtschaftssystem, was das total befördert, ja. Also ich und meine Komfortzone. Und gar nicht leicht, da mal sich daneben zu stellen und sich dem nicht zu unterwerfen. Und was für eine Entscheidung. Also finde ich total klasse. Kenne ich auch viele Menschen, die sagen, okay, da geht jetzt so eine Spaltungsgeschichte los und ich mache da nicht mit. Also auch nicht im Sinne von, okay, ich finde nicht gut, was der Mainstream sagt, also suche ich nach anderen Gruppen, wo ich mich komplett reinbegebe und auch wieder so eine, ja, nur noch ein Gruppen selbst habe, sondern ich prüfe die Sachen für mich. Und schau, was für mich stimmt.
Und das ist ja auch, du sagst es ja auch, also Heilung ist eigentlich, ich finde das auch sehr schön, ich mag das auch, ich habe das erstmal von der Pema Schildrin, glaube ich, gehört, dieses Freundschaftsschließen mit sich selbst im Sinne vielleicht von Maitri oder auch Metta. Das bedeutet ja auch, dass diese Trennung ja schon auch in uns, also beginnt, wenn ich anfange, gewisse Gedankenmuster oder Emotionsmuster abzulehnen, meinen Schatten abzulehnen, dann beginnt ja schon dieses Trennungsmuster, und dann fällt es mir vielleicht viel schwieriger, das noch im gesellschaftlichen oder vielleicht auch erstmal in meinem familiären Kontext zu differenzieren, weil dann ist das Schlechte irgendwie oder das Ungeliebte da draußen.
Genau.
Und das hat dann irgendwie nichts mehr mit mir zu tun, und dann wird aber das, so erlebe ich das auch gerade auch, als dieser aktuelle Konflikt jetzt losging, dass es, wo ich gedacht habe, es ist unglaublich, dass wir jetzt wieder Muster benutzen, die irgendwie wie vor 100 Jahren sind, wo es aber irgendwie immer darum geht, nicht zu sehen, wo ist eigentlich mein Anteil an dem Ganzen.
Ja, ganz, so, ganz genau.
Und du hast ja, auch, bevor wir zu deinem aktuellen Buch kommen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo es um Trennung geht mit dem Buddha. Ja, wie kann ich Trennung meistern mit Hilfe des Buddha? Magst du noch dazu vielleicht zwei, drei Sätze sagen, wie du dieses, ob es jetzt eine innere Trennung ist oder eine äußere Trennung ist, weil ich glaube, das ist das ganz große Thema. Wie kann das mit Hilfe der buddhistischen, mit dem buddhistischen Weg oder auch mit deiner Erfahrung als Psychologin, was kann da ganz alltagstauglich vielleicht sein, um auch darüber hinauszugehen, so wirklich als, wenn du es so runterbrechen kannst, so auch als praktischer Ansatz?
Also mit diesem Trennungsbuch, das war damals so, natürlich, also wenn man Bücher schreibt, hat man meistens selber eine Erfahrung, die man da macht und irgendwas entdeckt und möchte das dann weitergeben. Und ich hatte angefangen, dann hatte ich plötzlich viele Menschen in Trennung in der Praxis in der Zeit. Also es war irgendwie das Thema und habe angefangen viel mit Meditationen mit diesen Patienten zu arbeiten und unterschiedlicher Art, also stabilisierende Meditationen, aber einfach auch ja so eher akzeptanzbasierte Formen, wo es einfach darum geht, das, was da in mir ist, an, was weiß ich, Trauer, Hass, Angst und so weiter, ja, erstmal einfach nur komplett zu lernen, zu umarmen, statt es weghaben zu wollen und auch beim anderen unterzubringen als der Schuldige, der das jetzt bei mir ausgelöst hat und da muss ich jetzt was ändern. Und das ist... Also man kann mit Meditation, und das ist so zeitgemäß, die ganzen buddhistischen Meditationen, sowohl eher so diese Meditationen, die Klarheit des Geistes fördern, als auch die Metta-Herzensweitungsmeditationen sind unglaublich zeitgemäß. Und eigentlich, wenn wir das praktizieren, können wir das irgendwann nicht mehr machen, dass wir sagen, da ist nur der böse Putin oder da sind nur die Bösen so und so, ja. Ohne die wäre alles anders. Geht nicht mehr.
Das ist ja auch eine Expansion des Bewusstseins in ein überpersönliches Wahrnehmen vielleicht, also dass wir nicht nur sagen, ich als getrennt, wo wir gesagt haben, okay, das ist auch etwas Erlerntes, sondern auch, ich mag das ja aus dem tibetischen Geistestraining, alles, was erscheint, ist immer nur der eigene Geist. Das heißt, wir können dann auch über Metta oder Maitri, über Herzensgüte-Meditation auch immer mehr in Verbindung treten. Und uns, ja, wundervoll. Du sagst ja auch, dass Menschen ursprüngliches Wissen haben, um auch für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass das auch... Mein Hintergrund ist ja, ich habe zwei medienwissenschaftliche Abschlüsse gemacht und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Themen auch in der aktuellen Zeit, in der Digitalisierung, die ja auch zwei Seiten oder wie alles auch immer zwei Seiten hat. Wie weit oder wie erlebst du das mit den Menschen, mit denen du arbeitest oder auch in deinem Umfeld oder auch auf seiner eigenen unmittelbaren Erfahrung? Medien im Sinne jetzt von, sagen wir, Printmedien bis zu diesen, ja, mobilen Medien, die uns ständig begleiten. Und wie weit, weil einerseits wir leben im Informationszeitalter, das heißt, uns steht alles jederzeit immer zur Verfügung. Wir können ganz schnell alles zusammen googeln und andererseits haben wir irgendwie die schnellsten Kommunikationsmedien und trotzdem sprechen wir jetzt ganz zeitaktuell davon, von Trennung. Und eigentlich waren Medien oder immer auch etwas Verbindendes, aber jetzt sind es auch sehr etwas Trennendes. Wie erlebst du das in deiner Praxis oder aus deiner Erfahrung? Wie groß ist da auch die Rolle des Medienkonsums oder auch dessen, wie unsere Realität gestaltet wird über Informationen, die wir vielleicht vom Außen erhalten?
Also mein Bild ist, dass es den Menschen am schlechtesten ging in den letzten Jahren, die am meisten, also dann ziemlich unkontrolliert einfach sich eine Nachricht, also egal, ob jetzt in den öffentlich-rechtlichen oder auch im Internet reingezogen haben, nach der anderen, die da einfach überhaupt nicht mehr gesteuert haben. Lege ich mal eine Pause ein, mache ich mal 3 Tage ganz ohne neue Infos oder schaue ich gezielt, was ich mir reinziehe, womit ich meinen Geist auch verschmutze. Und den Leuten ging es immer besser, wenn sie gesagt haben, also ich habe jetzt mal beschlossen, weniger davon anzuschauen oder eine Pause zu machen.
Das kann ich bestätigen. Ich hatte irgendwann, ich glaube Mitte 21, habe ich für mich entschieden, ich konsumiere gar nichts mehr davon. Das war dann auch so weit, dass ich wirklich auch gar keinen Überblick mehr hatte, wo was gerade gilt.
Wow.
Und es war dann aber auch so, dass ich wirklich, ich hatte auch mit meinem Bruder, haben wir das zeitgleich gemacht. Und es war dann aber auch wirklich so, und er hat die Erfahrung auch beschrieben, es war ein bisschen so, als wäre so ein Schatten von mir abgefallen. Also wirklich, als wäre, würde ich irgendwie, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder so, aber als würde ich klarer sehen oder als wäre es irgendwie heller um mich herum. Und gleichzeitig bei dem, was du gerade beschrieben hast, ich habe vorher, als das losging, aber auch in mir das Bedürfnis wahrgenommen, ich hatte fast getrieben auch irgendwie das Bedürfnis, mich ständig auch zu informieren. Vielleicht lag das auch daran, dass ja es irgendwie so unsicher war und man nicht wusste, das, was gestern noch als Standard galt, war heute in Frage gestellt oder nicht mehr richtig. Und ich habe das dann in der Retrospektive schon auch als so eine Begierde empfunden, wenn wir das so auf das tibetische Innere des Lebensrades zurückbringen, als eine Begierde und gleichzeitig dann aber auch ein Verlangen, das hatte auch schon was sehr Destruktives. Es gibt ja auch manchmal diesen Satz, wenn wir unsere Begierden befriedigen, ist es wie das Trinken von Salzwasser. Und wenn du sagst, oder wenn du das auch so beobachtet hast, gibt es aus deiner Erfahrung auch etwas, wenn wir merken, weil ich nach wie vor, ich war gestern gerade in der Praxis, habe dann auch mit jemandem gearbeitet, wo nach wie vor dieses starke Bedürfnis besteht, ständig sich zu informieren oder am Ball zu bleiben oder sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Was empfindest du da vielleicht als hilfreich oder was kann auch eine Perspektive sein, darüber hinauszugehen aus deiner Erfahrung? Oder was haben diese Menschen vielleicht auch, die das anders gemacht haben, was hatten die vielleicht gemeinsam? Hast du da eine Erfahrung?
Also ich würde sagen, meistens ist der Leidensdruck zu hoch geworden und der oder diejenige hat gesehen, ich muss irgendwas anders machen jetzt mal und jetzt probiere ich das halt mal aus. Und ich glaube, dass es auf dem Land leichter ist als in der Stadt. Also ich hatte neulich mal so einen Tag, da bin ich durch die Stadt mit dem Fahrrad gefahren und bin an der Demo vorbeigekommen, wo laut mit dem Megafon gerufen wurde, also ihr alle in eurer kleinen, sicheren Welt checkt noch gar nichts sozusagen und ihr wundert euch über die Leute, die da auf die Straße gehen und wundert euch nicht, wenn ihr in ein paar Wochen selber auf der Straße seid, weil ihr nichts mehr zu fressen habt. Und dann dachte ich mir, oh nee, das ist irgendwie auch, das so kommen wir auch nicht weiter.
Ja. Klar, das habe ich auch so erlebt, dass das Hauptthema ist Angst, ja?
Ja. 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 Und alle, die das hören und hören müssen, zucken und kriegen Adrenalinstöße und gehen dann auf totale Abwehr, ja, was die Spaltung total verstärkt, oder sind verunsichert und gehen wieder in die Medien, um sich zu informieren. Und was ist jetzt die Wahrheit?
Ja.
Die absolute Wahrheit kann man gerade gar nicht wissen, glaube ich.
Ja.
Und dann kam ich noch an der Schlagzeile vorbei, eben in der Stadt an diesen Zeitungsständen. Man muss sich wirklich blind machen, um sie nicht zu lesen, diese Schlagzeilen. Futter für Haustiere geht aus.
Ja.
Und so ist es jeden Tag.
Ja.
Und wir müssen uns auslenken. Also,
ja. Es war irgendwie schon immer so, nur es ist stärker oder beziehungsweise ich hatte das Gefühl, es ist so unausweichlicher, weil es auf einmal alle betrifft.
Ja.
Auf einmal betrifft es alle. Was du auch gerade gesagt hast, ja, das hat mich sehr daran erinnert, dass egal wie man zu der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung stand, was ich oft wahrgenommen habe, ist, dass egal welche Position man einnimmt, doch Angst eine der treibenden Motivationen ist. Ja, es gab dann irgendwie Angst vor den politischen Entscheidungen, Angst vor Impfstoffen, Angst vor Zukunft, Angst vor, habe ich jetzt irgendwie mich mit den falschen Menschen solidarisiert und so weiter und so fort. Und du sagst ja auch, dass eine der entscheidenden Kräfte, die auch nicht nur auf das Individuum, sondern auch auf den Gesamtorganismus oder die Menschheit wirken, ist diese Verdrängung von Vergänglichkeit. Und Tod. Und würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, dass das schon etwas ist, was uns vielleicht hilft, auch furchtloser, mitfühlender zu werden oder über Ängste, die nicht mehr so stark, dass sie nicht mehr so stark unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen, wenn wir anfangen, uns mit Vergänglichkeit und Tod anzufreunden oder das zu erforschen?
Absolut. Also da bin ich sehr früh drauf gestoßen, auf dem buddhistischen Weg, auch auf diese Meditationen, wo man so ja, sich das, den eigenen Sterbeprozess vorstellt und so weiter. Und für mich ist das kein so großer Schrecken mehr. Ja, also und das ist unglaublich hilfreich. Also eigentlich ist das der Way out, habe ich mir immer gedacht in den letzten 2 Jahren, dass man nicht mehr, wenn es um irgendwas, was mein Leben bedroht, Virus, sonst was, sofort so machen muss.
Ja.
Sondern entspannt bleiben kann und sagen, okay, vielleicht im schlimmsten Falle wird es so eine Konsequenz haben und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ist die Frage, was kann ich tun?
Ja.
Was kann ich tun?
Und würdest du sagen, dass das auch nicht nur jetzt für dich als langjährig Praktizierende, sondern auch mit den Menschen, wenn du Hilfestellung oder als Begleiterin, Psychologin da bist, dass das auch etwas ist, was so in deine Arbeit einfließt und die Menschen dann auch unterstützt?
Ja, das ist nicht immer willkommen, das Thema. Natürlich, also das ist die größte Angst von uns Menschen, die Todesangst. Und gerade wenn man da schon was mitbringt, also irgendwelche ganz frühen Traumata, wo es immer so gefühlt auch um Leben oder Nichtleben ging, muss man da oft sehr, also dieses Thema verdrängen. Aber sobald man sagen kann, okay, es ist so, wir werden alle sterben und wir wissen nicht wann, und vielleicht sogar noch erweitert, ist es sogar, dass die Sonne irgendwann verglühen wird und wir alle hier auf dieser Erde nicht mehr leben können. Mhm. Aber jetzt sind wir da. Mhm. Und wie nutzen wir das, dass wir jetzt da sein können?
Das ist ja auch im tibetischen Geistestraining eigentlich eine der Ressourcen, um Enthusiasmus oder eine freudige Energie zu entwickeln, dass wir uns der Vergänglichkeit und des ungewissen Todeszeitpunktes bewusst sind, damit wir freudig wirken können. Aber durch das Vermeiden oder Verdrängen verschließen wir uns dann sozusagen eigentlich auch dieser freudigen Wirkkraft. Und damit ist es irgendwie viel präsent. Also so schien mir das, die Menschen, die jetzt in den letzten 2 Jahren sehr damit beschäftigt waren, alle vermeintlichen Gefahren von sich fernzuhalten, waren doch am meisten irgendwie im Schatten des Todes gelebt.
Ja.
Das ist ja, ich nehme das auch so wahr, dass das dieses Bewusstsein, dass wir der Wunsch nach Sicherheit ist natürlich total, total verständlich, aber gleichzeitig dieses beständige Streben nach Sicherheit führt eigentlich zu der größten Unsicherheit, weil wir dann immer im Anblick dessen leben, was alles passieren könnte.
Ja.
Du hast an einem Buch geschrieben, du hast geschrieben, sogar die letzten Jahre hast du an einem Buchprojekt gearbeitet, was im Oktober erscheint. Mhm. Und ein sehr spannender Titel, Narzis, Ego und Buddha, Gesundung im Zeitalter des Disputs. Und bevor ich habe schon allein zu dem Titel bestimmt mehrere Fragen, würde ich dich erstmal bitten, magst du 2, 3 Sätze oder auch mehr dazu sagen, worum geht's da, was hat dich motiviert, was ist so der Inhalt oder worum geht's in deinem neuen Buch?
Ich wollte eigentlich kein Buch mehr schreiben, weil das ja schon sehr aufwendig ist und dann zum Schluss in die Korrekturphase eigentlich, sehr anstrengend ist. Aber irgendwie, das wollte raus. Irgendwann hatte ich so einen Moment, wo ich, das war aber schon jetzt vor 4 Jahren ungefähr, ja, aber ich irgendwas hatte ich ein Gefühl, es kündigt sich schon an, dass es irgendwie, dass sich was ändern wird. Also so diese ganze nur marktorientierte neoliberale Gesellschaft und was das mit den Seelen macht und mit dem Zusammenleben, das kann nur nicht gut gehen. Und mir ist aufgefallen, dass eben dieses Thema Narzissmus nicht nur im Sinne von jetzt wirklich Persönlichkeitsstörungen ganz krankheitswertig ein Thema ist, sondern dass sich dieser Stil extrem ausgebreitet hat und immer noch weiter ausbreitet.
Was genau meinst du?
Der narzisstische Stil.
Okay.
Und das ist ja genau dieses Spaltungsthema. Also ich finde, es ist eines der größten Themen im Moment, diese Spaltung. Wir müssen aus der Spaltung raus. Und wenn man narzisstisch gerade tickt, dann spaltet man. Dann ich gut, du schlecht oder ich richtig, du falsch. Man ist mehr wert oder versucht dann mehr wert zu sein oder eben bewusster oder weiter zu sein als jemand anderes.
Ja.
Und das geschieht auch unter Gruppen, unter Nationen. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, das zu beobachten, dass narzisstische Mechanismen überall zu bemerken sind. In den Medien sowieso, ja. Also ich meine, ich fernsehe sowieso nicht oder so gut wie nie, aber wenn man das einschaltet, ist es omnipräsent in Talkshows und so weiter.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, was hat das jetzt auch, kann man das nicht irgendwie zusammenbringen mit dem Ego-Begriff? Mhm. Und dann habe ich da viel reflektiert und kontempliert und dachte mir, Narzissmus ist eigentlich eine Unterform von Ego. Mhm. Aber eine spezielle Unterform, die eben in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark verbreitet ist inzwischen. Und in den USA ist da ein großes Bewusstsein schon dafür. Da gibt es viele Autoren, die sich damit befassen, hier noch nicht ganz so. Also Ego ist ja nicht nur Selbsterhöhung und Kritikunfähigkeit, Unfähigkeit, sich auszutauschen mit anderen Meinungen, die man dann immer sofort klein machen muss. Ja, das ist alles Narzissmus. Sondern viel mehr. Das ist ja auch, da kann man sich ja ganz unsicher und gar nicht irgendwie groß fühlen und unterlegen fühlen. Und trotzdem kann man sehr starke Ego-Prozesse haben. Aber Narzissmus ist halt eine Form von Ego. Mhm. Ja. Nachdem eben die buddhistische Tradition so wahnsinnige, so einen wahnsinnigen Pool an Auswegen zur Verfügung stellt, wo ich dann eben auch viel im letzten Teil mit praktischen Übungen, natürlich kommt auch wieder Metta mit rein, aber auch andere Sachen arbeite, dachte ich mir, ja, warum nicht? Narziss, Ego und Buddha.
Und im Zeitalter des Disputs, also ein Disput ist ein kontrovers geführtes Gespräch oder auch ein Streitgespräch, hast du da einen bestimmten Disput vor Augen oder zielt das auch eher ab auf dieses, wo du sagst, das große Thema ist eigentlich Spaltung und die Art und Weise, wie wir miteinander auch kommunizieren und sprechen oder auch in Verbindung treten oder halt auch nicht in Verbindung treten? Oder was genau meinst du mit diesem Zeitalter des Disputs oder worauf zielt das ab?
Ja, das kommt eigentlich von Guru Rinpoche, Padmasambhava. Also diesem super Heiligen, der von Indien nach Tibet ging und dorthin den Buddhismus gebracht hat, der dann eine besondere Ausprägung dort auch bekommen hat. Und der hat Voraussagen getroffen, wie viele. Auch Buddha hat ein bisschen was in die Richtung geäußert, dass wir ein dunkles Zeitalter oder ein Zeitalter des Disputs haben, was sich dann immer noch mehr verschärfen wird. Mhm. Und es passt so zeitlich auch zusammen, ja, dieses dunkle Zeitalter, was manchmal von ihm auch genannt wird, von Padmasambhava, Zeitalter des Disputs, ist jetzt da. Und soll irgendwann optimalerweise abgelöst werden von wieder mehr Bewusstsein für, wie geht's ohne Disput und wie erleben wir mit einem erwachten Herzen. Aber im Moment ist es eher noch so, dass wir in den Geburtswehen stecken, die immer noch mehr schmerzen, habe ich den Eindruck. Also Padmasambhava hat es wirklich vorausgesehen und hat dann auch gesprochen von Kriegen, die neu aufflammen, ganz plötzlich. Und dass es ein Problem ist, dass wahnsinnig viel Fleisch konsumiert wird, hat er damals schon gesagt. Ja. Mhm. und Dürren und Hungersnöte und Pandemien hat er vorausgesagt. Also alles, was wir jetzt haben. Mhm. Und deshalb Zeitalter des Disputs.
Und wenn du auch sagst Geburtswehen, nimmst du das auch so wahr oder entspricht das auch dem, als es so losging vor 2 oder 2,5 Jahren, dass es in deiner Wahrnehmung auch ein unausweichlicher, auch wenn du hast jetzt Geburtsprozess gehört, aber auch ein unausweichlicher Schritt eigentlich der Entwicklung auch des kollektiven Bewusstseins oder der Menschheit ist, dass sie nochmal durch diesen Schatten oder durch das Dunkle geht, um dann auch klarer zu sehen oder mehr aus dem Herzen heraus zu leben? Oder ist das schon etwas sehr Hausgemachtes, wo der Ausgang auch sozusagen ungewiss ist? Oder ist es eher ein fast evolutionärer oder vielleicht auch nötiger Schritt, dass das nochmal alles an die Oberfläche ins Bewusstsein tritt, sodass immer mehr Menschen das auch deutlich erleben? Wie nimmst du das wahr?
Ich weiß es letztlich nicht und sehe nur, dass es bei allem, was einfach sehr, sehr unbequem geworden ist und noch mehr werden wird, höchstwahrscheinlich eine Riesenchance ist für jeden Einzelnen und für uns als Menschheitsfamilie, mhm. Neue Formen zu finden und auf andere Weise unser Umfeld und unsere Beziehungen zu gestalten. Auch unsere Beziehung zu uns selber, zu unseren Ängsten und so weiter. Und vielleicht ist es so, ja, dass es einfach so, dass es jetzt die Geburtswehen sind. Und gleichzeitig schreie ich jetzt nicht Juhu und sage, ja, jetzt sind wir endlich.
Endlich ist es soweit.
Und sehe auch auf einer anderen Ebene dieses Menschengemachte. Und ich habe den Eindruck, dass es immer schwieriger wird, unsere Form von Wirtschaftsdiktatur, ja, also dieses Geld regiert so wahnsinnig. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Grundübel ist. Und das ist ja tatsächlich menschengemacht und da brauchen wir neue Wege, um ein gutes, neues, gerechteres Miteinander und so weiter zu finden.
Und diese neuen Wege könnten zum Beispiel auch Metta oder Maitri-Meditation sein?
Für jeden Einzelnen auf jeden Fall, natürlich. Also wenn ich mit mir selber auf eine Art mehr Freundschaft schließe, nicht im Sinne dieser jetzt neuen Selbstliebe-Propaganda, die ich zu oberflächlich finde und die wieder sehr narzisstisch ist, ja, sondern im Sinne von, ich schaue mir meine Abgründe an und integriere meine Schatten und öffne mir selber in meiner Nicht-Perfektion auch mein Herz,
ja,
dann können wir das nach außen hin automatisch auch mehr.
Und wenn du das jetzt mal einfach als Experiment, wenn du das größer denkst oder größer träumst, wie könnte das auch vielleicht in die Gesellschaft mehr Einfluss nehmen oder wie könnte das auch mehr in gesellschaftliche Strömungen hineinfließen? Hast du da Ideen zu oder geschieht das dann durch vielleicht so Bücher, wie du jetzt geschrieben hast? Oder hast du noch weitere Ideen auch?
Also ich finde, es gibt auch viel, viel Neues, was sehr, sehr spannend ist. Also so, es gibt ja viele Bewegungen in Richtung neue Formen des Zusammenlebens, Lebensgemeinschaften, die sich bilden und da eben auch Gemeinschaften, die mit Mediation einen Prozess durchlaufen, das unterschiedlich sein dürfen und trotzdem zusammen sein und miteinander wachsen können, angehen. Und also sowas finde ich sehr spannend. Und überall, wo es um Kommunikation geht, auch in der Wirtschaft, also überall gibt es ja auch neue Strömungen. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese ganze integrale Richtung mit Ken Wilber und so weiter und Spiral Dynamics und das ist ja alles, es hat alles mit Bewusstseinswachstum und was einem integrativeren, integraleren, ganzheitlicheren Blick auf mich und die anderen zu tun. Und das verändert die Kommunikation. Also es geht viel, glaube ich, jetzt auch ums Tun, nicht nur um an sich selber arbeiten und sich ausrichten, sondern auch um miteinander in der Menschheitsfamilie Dinge auszuprobieren, zu üben.
Und es sind gleichzeitig aber auch schon neue Strömungen und Entwicklungen schon auch sichtbar.
Ja, ich finde es so spannend. Immer wieder entdeckt man neue Ideen zum Thema Kommunikation und
Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe auch, als ich Narzisst gelesen habe in deinem Titel, für mich ist Narzisst auch immer so ein Sinnbild dafür, wie der Geist sich eigentlich in seine eigenen Projektionen verliebt und dann erschüttert wird davon, dass er feststellt, sie sind nicht so beständig oder sie sind nicht so echt oder nicht so, wie es mir immer festgestellt oder wie ich gedacht habe, dass sie sind. Und wie nimmst du das wahr oder wie würdest du das beschreiben? Wie sehr ist es auch, dass wir zu sehr vielleicht oder ständig auf diese eigenen, ja, das eigenen Gedanken, Emotionen und so weiter schauen und das für so echt halten, dass wir dadurch vielleicht auch Spaltung oder so entsteht, weil dann das, was ich denke, das, was ich fühle, ist das Richtige und alles andere steht irgendwie erstmal hinten an. Spielt das oder schwingt das da auch mit, wenn du Narzisst sagst, ja?
Mhm. Ja. Der Narzisst ist ja nicht in allen Versionen der Geschichte, aber in einer häufig zitierten Version ist der, ja, der hat sich angeschaut in einem See sein Spiegelbild und ist dann da reingefallen und ertrunken. Ja. An der eigenen Selbstzentriertheit zugrunde gegangen. Und das ist ein tolles Bild für unsere heutige Zeit und wohin es einfach nicht gehen sollte.
Ja, und gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, weil es ungewiss ist.
Ja.
Ja. Ich habe gesehen, du bietest ja auch Kurse an, Trainings an. Sind die hauptsächlich für die Menschen aus München oder können wir jetzt auch, wenn Menschen das jetzt hier von ganz woanders aus Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum hören, können die auch an deinen Trainings teilnehmen, weil die auch online oder hybrid stattfinden?
Im Moment ist es noch vor Ort. Und schwerpunktmäßig mache ich dieses MSC, 8-Wochen-Training, Mindful Self-Compassion, was für mich eine gute Form ist, mehr Achtsamkeit und Mitgefühl und Selbstmitgefühl zu kultivieren im Inneren und zu verankern. Ich habe jetzt, Mai, jetzt kommt mein Buch raus im Oktober und ich habe den Eindruck, dass ich da ein bisschen mehr machen möchte, eben dann auch online, eben auch weiter gestreut, auch mit Kommunikation, mit achtsamer Kommunikation. Aber da ist noch nichts geschrieben.
Ja, okay. Aber es sind, also der Geist ist schon.
Ja,
bewegt
sich
erwartet
schon. Irgendwas. Maybe next year.
Okay, wunderbar. Gibt es noch etwas, was du noch teilen magst, worauf du noch hinweisen magst? Oder in welchem Verlag erscheint dein Buch? Oder wo kann man das schon vorbestellen?
Im Moment kann man es bei mir vorbestellen oder beim Phänomen Verlag. Also der Verlag heißt Phänomen Verlag. Und nö. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, weil du hast gesagt, bei deiner Buchrecherche bist du auf diesen Artikel gestoßen. Was schreibst du denn für ein Buch? Oder ist es schon fertig?
Ja, ich habe ein E-Book geschrieben ich habe es Beziehungsexzellenz genannt. Das basierte basiert nach wie vor auf dem Gedanken, dass er im tibetischen Geistestraining immer die Mitmenschen als der Schlüssel zum Glück gelten. Einerseits, weil wir ohne die Mitmenschen gar kein Mitgefühl kultivieren könnten und andererseits, weil wir auch, manchmal ist ja der Ausdruck Fehler oder sagen, weil wir uns selbst auch in unseren Schattenseiten gar nicht wahrnehmen könnten, wenn wir die anderen nicht hätten. Und mich hat sehr interessiert, wie kann ich das eigentlich in einer verträglichen Form und auch vielleicht befreit von Ausdrücken, die manche Menschen vielleicht eher abschrecken als verbinden, weil dann ist es vielleicht direkt wieder in einem religiösen Kontext, einordnen. Und was mich immer am meisten eigentlich motiviert ist, ich fand das deswegen spannend, als du von dem Lebensrad geschrieben hast, dass du dich mehr auf die 6 Daseinsbereiche konzentriert hast. Mich zieht vor allem immer dieser innere Kern, also die 3 Geistesgifte oder Wurzelursachen, Begierde, Hass und Unwissenheit. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich recherchiert oder gesucht, weil es gibt nicht, na klar, in der Literatur finde ich viel, aber wer hat sich eigentlich noch damit auseinandergesetzt? Was und was haben diese Personen dazu zu sagen? Und mir ging es da vor allem um Begierde, weil Begierde in meiner Wahrnehmung ja auch eigentlich die Wurzel ist für jede Form von Mangelempfinden. Und wenn wir auf Beziehungen schauen, in Beziehungen stehen ganz oft dieses Mangelempfinden im Vordergrund, dass ich irgendwie von dem anderen Sicherheit wünsche oder Anerkennung wünsche. Und so bin ich dann, habe ich recherchiert und gesucht und so bin ich auf deine Seite gestoßen, die wir auch, ich werde die verlinken und wenn vielleicht, wenn man dich dann anfragen möchte, auch vielleicht wegen Kursen in nächstes Jahr oder auch wegen deinem Buch. Und Entschuldigung. Und ja, so bin ich darauf gestoßen. Und dann habe ich mir deine Seite angeschaut und habe gedacht, ist so spannend, weil ich so viele Parallelen auch gesehen habe. Einerseits natürlich dieses Verbundensein mit dem tibetischen Buddhismus, aber dann auch, ja, das ist gut, dass du es gerade sagst, ein zentraler Punkt, auch wo es bei mir sofort eingerastet ist, dass du auch in deinen persönlichen Leitlinien nochmal auch das Höhlengleichnis verwendest als Beschreibung für den Weg. Und das ist für mich auch etwas, was mich spätestens, das ist natürlich auch, wenn man Medienwissenschaften studiert, ist so das Höhlengleichnis eines der ersten Sachen, mit denen man sich so auseinandersetzt. Und ich habe das immer als ganz, ganz klar beschriebenen Erkenntnisweg eigentlich empfunden. Und gleichzeitig wirft es immer noch so viele Fragen auf. Ich habe letztens mit einem guten Freund, haben wir auch darüber gesprochen. Und dann habe ich nochmal so gefragt, du, in dem Höhlengleichnis, wenn wir angekettet sind, ja, was sind eigentlich die Ketten und woher kommen die? Also selbst nach vielen Jahren kann ich mich da immer noch mal irgendwie ausrichten. Und so habe ich bei deiner Seite ganz viele Resonanz gefunden und habe gedacht, Wahnsinn, das passt so. Und ich frage dich einfach mal und so sind wir heute hier gelandet. Magst du noch einen Satz auch zum Höhlengleichnis sagen? Wie bist du darauf gestoßen? Welche Bedeutung hat das für dich? Und weil du auch sagst, mitsamt des inneren Kindes, da aus der Höhle herauszutreten, was heißt das für dich?
Ich dachte mir gerade, wo du gesprochen hast, wir sitzen ja immer wieder in der Höhle, wir müssen uns immer wieder aus der Höhle rausbegeben. Also wir sind immer wieder verengt und meinen etwas zu jetzt irgendwie mit unseren Konzepten zu verstehen. Also sitzen aber in der Höhle und sehen nicht, wie es wirklich ist und müssen immer wieder auf die Suche nach anderen Blickwinkeln auf die Wirklichkeit gehen, aus der Höhle. Also,
und es schließt, und es schließt auch den Kreis zu dem bisschen, wo wir begonnen haben, nämlich, was Platon ja auch sagt, ist, dass die Gefahr besteht, dass wenn wir die Höhle verlassen und runterkommen und dann davon berichten, dass wir nicht am Anfang zwar verspottet werden, aber vielleicht sogar die Gefahr damit einhergeht, dass derjenige, der aus der Höhle zurückkehrt und den anderen erzählt, dass ihre Wissenschaft nur Schatten sind, dass er getötet wird. Und das basiert eigentlich auch immer wieder darauf, dass der Erkenntnisweg etwas ist, was diesen Mut braucht, auszutreten und es vielleicht auch gar nicht wichtig ist, zu missionieren oder die anderen dann teilzuhaben. In der daoistischen Training gibt es das Trigramm Kan. Das ist ja so ein Symbol, ein Zeichen, was auch dafür steht, dass der wahre Adept eigentlich im Verborgenen lebt, sein Licht im Inneren scheint. Und gleichzeitig dann halt Wege zu finden, vielleicht ja als Beispiel oder einfach anders zu wirken oder einfach durch sein Dasein Unterschied zu machen. Das fand ich auch spannend, als ich auf deinen Artikel und die Seite getroffen bin, dass ich das sehr spannend finde, weil ich finde, dazu gehört auch ein ganz starkes Wesen, dass du als Person diese ganz offen das ja auch ausdrückst, dass es für dich ganz wichtig ist, so eine Verbindung zu leben von westlicher Psychologie und buddhistischem Weg und das auch in deiner Arbeit dann so teilst. Ja? Das ist ja auch etwas, was ich glaube, was eine Brücke schlägt.
Ja. Und auch ohne zu missionieren. Also missionieren ist Quatsch. Ja. Also, ja.
Verstärkt eigentlich dann nur die Trennung oder die Spaltung.
Und die Abwehr.
Und die Abwehr, ja. Wenn ich dich zum Schluss frage, wenn du eine Sache teilen magst oder aus deiner eigenen Erfahrung, was war für dich das, du hast vielleicht vorhin schon angedeutet mit der Auseinandersetzung mit dem Tod, aber vielleicht gibt es noch was anderes, ein Schlüssel oder etwas, was du teilen würdest, wo du sagen würdest, das ist etwas, was dir immer wieder hilft, vielleicht aus der Höhle herauszukommen oder was auch, wo du sagst, wenn ich das mit den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, teile, das wird immer als besonders hilfreich empfunden. Was wäre so der eine Schlüssel, wo du sagen würdest, das ist etwas, was ich ganz gerne noch teilen mag, auch als praktische Erfahrung oder als etwas, was vielleicht die Zuhörerinnen und die Zuhörer auch für sich so mit auf den Weg nehmen können.
Also was mir zum Beispiel einfällt, ist ein Moment, also die Überschrift ist, alles ist da. Und das war ein Moment, ich hatte eigentlich eine längere Auszeit geplant, als Corona losging, bin dann in Delhi festgesteckt und war froh, als ich wieder zurückfliegen konnte, ohne die Auszeit aber. Und das war schon sehr, sehr traurig, weil da habe ich jahrelang drauf hingelächzt und gearbeitet. Und habe ich mich mal in meinem ganzen Schmerz und dem, okay, jetzt wieder ohne diese Auszeit in die Praxis und mit diesem ganzen Wahnsinn tagtäglich der Patienten, die ja alle reagieren, zu arbeiten, hingesetzt zu einer Meditation. Und dann habe ich auf einmal wie so ein Geschenk diese ganzen Klöster und Tempel, die ich da besuchen wollte, innerlich vorgeführt gekriegt. Also das hatte was ganz Reales, ja, so als wäre ich tatsächlich da. Und auch diese ganzen Städten, die ich schon früher besucht hatte, den Berg Kailash und wo ich überall schon war. Und dann das war so ein Moment von alles ist da, auch in dieser Durststrecke. Es ist alles da.
Wundervoll. Ja, schön, das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Petra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und vielen Dank für deine Einsichten und dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, schön, vielen Dank. Ich habe es genossen.
Alles Gute.
Dir auch.